Ich will nichts beschönigen. Wir haben gerade von einer jungen Frau gehört, die all ihre Hoffnung in den Reichtum setzt und die damit ihre Leere ausfüllen will. Und wir mögen das vielleicht sogar als tragisch empfinden. Aber ich möchte heute Morgen mit uns über eine ganz andere Tragödie sprechen. Nicht eine Tragödie, die sich abspielt da draußen bei den Menschen, die Gott nicht kennen, sondern eine Tragödie, die sich abspielt unter uns Christen. Wir glauben an Jesus auf jeden Fall. Wir glauben an das, was er für uns getan hat. Und wir glauben, dass er notwendig ist, damit wir gerettet werden. Aber mehr nicht. Wir glauben nicht, dass das, wie Klaus es sagte, dass in ihm der Reichtum zu finden ist und alles, was wir brauchen, um die tiefsten Sehnsüchte gestillt zu bekommen, finden wir in ihm. Stattdessen leben wir ein Leben in eigener Anstrengung, versuchen unseren Charakter zu verändern und wollen besser werden. Und verstehen gar nicht, dass das ein tragischer Versuch ist. Und Jesus ist eigentlich nur noch der Komparse in unserem Lebensfilm, anstatt dass wir uns wiederfinden in dem Film von Gottes Erlösungsgeschichte. Die Predigten heutzutage, die kommen ohne Christus aus. Es wird immer nur noch davon geredet, was wir zu tun haben, wie wir unser Leben leben sollen. Und von Jesus wird kaum noch geredet. Es werden Unmengen an christlichen Büchern geschrieben, ohne Jesus drin. Irgendwie sind alle Bücher nur noch Ratgeber, das Leben als Christ zu bewältigen. Zum Beispiel in einem habe ich heute Morgen gefunden, steht auf dem Klappentext, fehlt es auch Ihnen an Leichtigkeit und Spontanität, an einer guten Lebensbalance, einem gesunden Selbstwertgefühl, gepaart mit einer kräftigen Brise Abenteuerlust? Dann lesen Sie dieses Buch. Ja? Und da ist nichts von Jesus die Rede. Wenn, ist von Jesus als Lebensberater oder als Coach oder als Trainer die Rede. Aber es ist nicht als der, der uns all unsere Bedürfnisse stillen will. Und das Schlimme an dieser Tragödie ist, dass wir es nicht merken. Stück für Stück werden wir in die Sinnlosigkeit eines Glaubens getrieben, der keine Kraft mehr hat. Und das ist das Abbild von uns Christen. Und nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Christenheit überhaupt. Gott, und das ist das Schlimme, er wird nicht verleugnet. Da würden wir gleich aufpassen und sagen, Moment, Gott wird geleugnet. Aber da, wo er verharmlost wird und lächerlich gemacht wird, da fällt es uns nicht auf. Und deswegen, Gott wird in unserer Gesellschaft verachtet. Auf jeden Fall. Und man beachtet ihn nicht. Aber viel schlimmer ist noch, dass wir ihn nicht mehr ernst nehmen in unserem Glaubensleben. Und deswegen brauchen wir nicht auf die anderen schauen. Ja, die anderen, die nicht konservativ und bibeltreu sind und die nicht so einen tollen Auswahl am Büchertisch haben und die nicht tolle 45 Minuten lange Auslegungspredigten hören. Nein, auch wir stehen in der Gefahr, dass wir vergessen, was für einen Reichtum wir in Jesus haben. Und die Kolosser standen in der Gefahr. Und wir werden uns heute weiter den Kolosserbrief anschauen. Für die, die zum ersten Mal hier sind, wir befinden uns in einer Predigtreihe über den Kolosserbrief. Und in diesem Brief können wir das Ringen eines Mannes erkennen, der einen Kampf darum kämpfte, dass die Gläubigen in Kolossä und alle Christen nachher bis jetzt in unsere Zeit hier in Bad Krozingen erkennen, dass alle Suche nach Erfüllung und nach Glück und Frieden nirgendwo anders zu suchen sind als in Jesus allein. Und diesen Kampf, den hat Paulus gekämpft und den kämpft er heute Morgen um dein Herz und um mein Herz. Von dem Kampf haben wir letzte Woche gehört. Paulus wollte, dass unsere Herzen fest gewurzelt und gegründet sind in Jesus. Und so lass uns mal gemeinsam den Text lesen, den wir uns heute anschauen wollen. Das ist der Text aus Kolosser 2, die Verse 8 bis 15. Und dort lesen wir, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, dem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Entsatzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Soweit die Worte von Paulus in der Heiligen Schrift. Lass mich kurz die Lage nochmal darstellen. Die Gemeinde in Kolossä war gut unterwegs. Sie wurde gegründet von Epaphras, und dieser Mann berichtet jetzt Paulus von der Entwicklung, die diese Gemeinde gemacht hatte. Aber auf ihrem guten Weg waren sie jetzt an einen Punkt gekommen, wo sie in der Gefahr standen, die Bedeutung von Jesus zu vergessen und sich stattdessen irgendwelchen Irrlehrern zuzuwenden. Irrlehrern, die ihnen einreden wollten, dass es zu Jesus noch etwas anderes braucht. Eine höhere Erfahrung, eine tiefere Erlösung, eine erleuchtete Erkenntnis oder eine erhöhte Kraft. Also Jesus war auf jeden Fall das, was sie brauchten, aber dann kamen jetzt Menschen und sagten, ihr braucht mehr, um erfüllt zu leben und um echte geistliche Erfahrungen zu machen. Und vielleicht stehen wir hier heute Morgen und sagen, hey Danny, wo ist denn bei uns die Irrlehre? Wo ist bei uns der gemeinsame Grund, den wir haben mit den Kolossern? Und bei uns ist es nicht die Irrlehre, höhere geistliche Erkenntnis, aber auch in unserem Leben stehen wir in der Gefahr, dass wir zu Jesus etwas hinzufügen. Sei es das Ansehen von Menschen, das wir brauchen, um glücklich zu sein. Oder sei es das Geld auf unserem Konto, was wir brauchen, um sicher zu sein. Oder sei es die Bestätigung von anderen. Oder sei es das geistliche Wachstum, an dem wir messen, wie sehr Gott uns lieb hat. Oder seien es irgendwelche Regeln, die wir für uns selber aufgestellt haben. Und wenn wir diese Regeln einhalten, dann meinen wir, sind wir auf dem richtigen Weg und Gott liebt uns und nimmt uns an. Also es ist das Gleiche, wir fügen etwas zu unserem Glauben hinzu und verstehen nicht, dass Jesus eigentlich alles ist, was wir brauchen. Wie wir letzte Woche gehört haben, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und Paulus hämmert das seinen Lesern immer wieder ein, vom Kapitel an. Im ersten Kapitel sagt er, Jesus ist so überragend groß, und wenn ihr euch hinwendet zu irgendwelchen leeren Betrügern und Lügen und Versprechungen, die euch nicht glücklich machen, oder wenn wir uns heute zu irgendetwas anderem noch hinwenden und sagen, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, und wenn man mir das nimmt, dann ist alles vorbei. Dann verstehen wir nicht, dass wir den unendlichen Wert von Jesus eintauschen gegen etwas, was so wertlos ist. Das ist die größte Idiotie. Und Paulus sagt, und so fängt er an, jetzt hier im Vers 8. Dort lesen wir, seht zu, dass euch niemand einfange. Paulus sagt seiner Gemeinde, Leute, passt auf! Passt auf, dass ihr nicht von der Wahrheit weggeführt werdet in die Gefangenschaft einer Lüge. Und er bezeichnet diese Lüge dann hier als Philosophie. Philosophie ist ja nach dem Wortbedeutung her die Liebe zur Weisheit. Und sie ist erstmal an sich nichts Falsches, wenn die Philosophie geprägt ist von Gott her und von daher bestimmt wird, würde ich jedem empfehlen, sei ein Philosoph. Ja, aber hier ist nicht diese Philosophie gemeint, wo wir nach Weisheit streben und wo wir von Gott her wissen, der Anfang Weisheit ist die Furcht der Erkenntnis, die Furcht Gottes. Ja? Nein, hier ist die Philosophie von damals gemeint, wo die hellenistischen Philosophen oder auch Sekten, alle hatten irgendwelche Philosophien am Start, mit denen sie die Menschen beeindrucken wollten und in höhere Erkenntnisse führen wollten. Und Paulus bezeichnet diese Philosophien, die aus irgendwelchen Inhalten bestehen konnten, und sagt, dass sie leerer Betrug sind. Ja? Und beim Betrug ist das ja so eine Sache, wir merken nicht, dass es ein Betrug ist, und es erscheint zwar schön und gut, und trotzdem ist dahinter nichts zu finden als Leere. Und Paulus sagt, Leute, passt auf, dass ihr euch nicht einfangen lasst und einsperren lasst von Anschauungen menschlichen Ursprungs. So heißt es hier in einer anderen Übersetzung, ja, nach der Überlieferung der Menschen. Hier kann man auch Traditionen von Menschen einfügen. Die Juden hatten ja damals alle möglichen Traditionen, mit denen sie sich beschäftigt hatten. Und Jesus sagt, hey, vergesst eure Traditionen, das ist nicht der Punkt. Und heute halten wir vielleicht auch manchmal an Traditionen fest und verstehen gar nicht, dass das mit unserem Glauben eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Paulus sagt, vergesst die Traditionen. Das haben Menschen erfunden und letztendlich führen sie ins Verderben. Und dann gebraucht er weiter hier den Begriff, um das zu beschreiben, woher diese Dinge kommen. Sie sind nach den Elementen der Welt. Die Ausleger wissen nicht genau, was sind diese Elemente der Welt. Ich glaube, man kann es einfach so beschreiben, es sind die Prinzipien, die in dieser Welt herrschen. Ja, und diese Prinzipien waren damals in der Gemeinde und sind da eingedrungen und die dringen heute in unsere Gemeinden und in unsere Christenheit ein. Die Prinzipien, dass der Mensch über allem steht und dass es um ihn geht und um unser Glück und um unsere Erfüllung. Und so suchen wir danach und verstehen gar nicht, dass Jesus Zentrum sein will in all unseren Gedanken und Plänen. Und hier definiert Paulus dann diese Falschheit der Philosophie und der Lehre und sagt, sie ist falsch, weil sie sich nicht an Christus misst. Hier am Ende von Vers 8, nach Christus gemäß. An ihm muss ich alles messen, an Lehre, ob sie wahr ist oder falsch ist, und einer Lebensanschauung. Ohne Jesus gibt es keine Erfüllung und keinen Reichtum, weil er ist das. Und das ist eigentlich der größte Angriff auf die Christenheit. Und Paulus kämpft darum, dass wir uns einnehmen lassen, einlullen lassen und vergessen, dass Jesus alles ist. Und so ist heute die Predigt eigentlich überschrieben mit die Fülle in Jesus. Davon spricht Paulus und er setzt das als einen Gegensatz zu der Fülle, die den Menschen versprochen wurde damals und die du dir versprichst, wenn du etwas hinzufügst zu deinem Glauben. Die Fülle ist in Jesus allein zu finden. Und so lesen wir mal gemeinsam Vers 9. Und dort schreibt Paulus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja? Jesus selber ist der manifestierte Gott hier auf Erden. Dieser Vers ist einer der deutlichsten Verse über die Gottheit Jesu. Paulus hatte schon auch in Kapitel 1 darüber gesprochen, dass es der ganzen Fülle Gottes gefiel, in Jesus zu wohnen. Hier treibt Paulus es noch weiter und sagt, in Jesus ist Gott leibhaftig hier auf der Erde. Alle Wesenseigenschaften Gottes, sein Charakter und alles, was er repräsentiert, ist in Jesus Mensch geworden und hat hier gelebt. Und was er dann weiter sagt, ist, und in ihm wohnt sie heute noch. Ja, das ist hier eine Zeit vom Präsens. Es ist jetzt noch aktuell, Jesus ist Gott. Und in ihm haben wir alles zu finden. Und finden wir alles, alle Fülle. Alles, was Gott repräsentiert, ist in Jesus zu finden. Und was hier noch bemerkenswert ist, hier am Anfang von Vers 9 beginnt Paulus eine Aussage, denn in ihm. In ihm, das kommt dann immer wieder auch in dem ganzen Text vor. Wir finden es in Vers 9, in ihm, und in Vers 10, in ihm sind wir zu Fülle gebracht. In Vers 11, in ihm seid ihr auch beschnitten worden. Und auch in Vers 12, in ihm begraben und auferweckt. Und auch in ihm, Vers 15, hat er den Triumph über sie gehalten. Und deswegen, was bedeutet das? In Jesus ist Gott vollständig, vollkommen. Und wenn dieser Jesus jetzt in dir lebt, was fehlt dir dann noch? Gar nichts. Und das sagt Paulus dann. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Du hast in Jesus, der in dir lebt und in dem du lebst, alles, was du brauchst, um glücklich zu werden und um erfüllt zu sein und um ein Leben zu leben, das man völlig beschreiben kann. Jesus selber sagte es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in voller Genüge haben. Und das wünsche ich mir, dass du das kapierst und dass du nicht versuchst, deinem Glaubensleben irgendetwas hinzuzufügen, weil du meinst, da ist eine Leere in dir, die muss doch gefüllt werden. Ich sag dir, diese Leere in dir möchte Gott füllen und er hat sie schon erfüllt und gefüllt. Du musst es nur begreifen, dass du schon zur Fülle gebracht bist. Und von da aus kannst du leben als ein Christ, der verstanden hat, wie reich er schon heute ist. Und dann sagt Paulus dann weiter in Vers 10 am Ende, und er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das war ja der Punkt, dass die Menschen damals irgendwo nicht klar einordnen konnten, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Und Paulus sagt, er steht über allem. Und wenn er in dir lebt, wo stehst du? Du stehst über allem. Und du bist auf der Siegerseite. Das lass mich dir ganz deutlich sagen, du bist auf der Siegerseite, dadurch, dass Jesus in dir lebt und du mit ihm lebst. Die Fülle in Jesus haben wir vollkommen, jetzt schon, in diesem Augenblick. Das möchte Paulus deutlich machen. Und dann führt er in den nächsten Kapiteln aus, worin besteht diese Fülle? Wie sind wir überhaupt zu dieser Fülle gebracht? Und was er dann erklärt, ist nichts anderes als seine Darlegung des Evangeliums und als eine Präsentation von dem Reichtum der Botschaft, die wir in Jesus haben. Und es ist das Erste, was wir uns dann anschauen, ist die volle Erlösung. Das möchte Paulus zuallererst deutlich machen, die volle Erlösung. Und dann lesen wir hier, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Moment, hier müssen wir mal innehalten. Paulus führt hier jetzt einen Begriff ein, der uns als treue Bibelleser vielleicht schon bekannt ist. Aber wenn du noch nicht die Bibel oft gelesen hast, dann kommt dir hier das schon ziemlich fremd vor. In ihm seid ihr auch beschnitten worden. Moment mal. Also es ist klar, dass die Juden beschnitten werden. Die Jungs am achten Tag beschneidet man ihnen die Vorhaut des männlichen Geschlechtsteils. Das brauchen wir nicht beschönigen, das ist so. Ja, und Paulus gebraucht hier dieses Bild und sagt, hey, ihr seid beschnitten worden. Du bist beschnitten worden. Und wie denn? Und dann sagt er, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist. Das heißt, nicht eine, die äußerlich geschehen ist, an dir, als du am achten Tag geboren warst und als du dann geschrien hast, weil man dir etwas weggenommen hat. Nein, hier geht es um eine andere Beschneidung. Eine Beschneidung des Herzens. Davon spricht das Alte Testament auch immer wieder, dass Gott eigentlich mehr will als eine äußerliche Beschneidung, sondern er möchte etwas an unserem Herzen tun. Er möchte eigentlich alles, was verdorben ist, an uns wegnehmen und abhauen und etwas Neues in uns bewirken. Und das beschreibt Paulus hier. Es ist ein Bild letztendlich für die Bekehrung. Und wer ist hier der Aktive? Wer ist hier derjenige, der das veranlasst hat? Gott ist der. Und das hilft uns zu verstehen, was wir auch haben. Gott hat sich entschieden, etwas in dir zu trennen und dich zu einem neuen Menschen zu machen. Das warst nicht du, das war niemand anders, sondern Gott hat diese Umwandlung bewirkt in dir. Er hat sich entschieden, dich zu nehmen in deiner Verdorbenheit und zu sagen, ich möchte dich neu machen und dir ein neues Leben und einen neuen Leib schenken. Und das hat er dann getan. Und Paulus geht dann weiter und sagt, dass diese Beschneidung im Ausziehen des fleischlichen Leibes bestanden ist, in der Beschneidung des Christus. Hier weiter wieder dieses Bild, im Ausziehen des fleischlichen Leibes. Also wir als Menschen, wir gehen durch diese Welt und wir haben einen Körper und eine Seele, die ist schlecht. Und Paulus gebraucht jetzt dieses Bild, dass wir diesen fleischlichen Leib letztendlich abgelegt oder ausgezogen haben und nun etwas Neues tragen, einen neuen Anzug. Und davon werden wir auch in einigen Wochen hören, von dieser Realität. Ja? Gott hat etwas getan, er hat uns völlig neu gemacht, als wir beschnitten worden in Christus. Also als Christus gestorben ist, sind wir mit ihm gestorben und haben etwas Altes abgelegt und etwas Neues angelegt. Das ist die Realität, in der du dich wiederfindest. Und von der spricht Paulus dann auch weiter und sagt, worin besteht diese Beschneidung noch? Er sagt dann weiter in Vers 12, mit ihm seid ihr auch begraben in der Taufe. Hier ist wieder ein neues Bild. Eben war es die Beschneidung als ein Bild für eine geistliche Realität, die stattgefunden hat. Und hier ist es wieder ein Bild. Wir sind begraben in der Taufe. Indem wir an Jesus geglaubt haben und uns haben taufen lassen, haben wir uns selber, wurden wir begraben und sind zu einem neuen Leben aufgestanden. Das ist das Bild für die Taufe, dass wir das alte Leben ablegen, sterben und zu einem neuen Leben auferstehen. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass wir die Taufe als Baptisten vornehmen, nämlich, dass wir ganz untertauchen und begraben werden und dann zu einem neuen Leben auferstehen. Und ich kann es nicht verstehen, wenn man die Taufe mit einer Besprengung vollzieht, weil das ist das Bild. Begraben in der Taufe. Vollständig bedeckt von Wasser stehen wir auf und die Taufe bewirkt gar nichts. Sie stellt nur etwas dar von der geistlichen Wirklichkeit, die schon stattgefunden hat in uns. Als wir an Jesus geglaubt haben und das, als er gestorben ist, sind wir mit ihm gestorben. Und stehen mit ihm zum neuen Leben auf, dadurch, dass er auferstanden ist. Hier lesen wir dann weiter davon. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt. Zu einem neuen Leben. Durch den Glauben. Und das ist hier der entscheidende Punkt auch, warum wir die Glaubenstaufe praktizieren. Die Taufe ist ein Ausdruck von einer Wirklichkeit, die stattgefunden hat, weil wir geglaubt haben an das, was Jesus getan hat. Als er gestorben ist, wir glauben daran und sterben mit ihm und stehen mit ihm auf. Hier der Glaube an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Jesus wurde auferweckt. Er ist auferstanden und er lebt heute noch. Lasst das mich ganz klar sagen. Jesus lebt und in einigen Wochen werden wir uns wieder daran erinnern, dass Jesus der Sieger ist und aus dem Grab auferstanden ist. Aber heute Morgen lasst mich kurz noch eine Sache sagen zur Taufe. Die Taufe ist ein wesensmäßiger Bestandteil des christlichen Lebens. Er gehört dazu, wenn wir glauben, stellen wir das bildlich dar, indem wir uns taufen lassen. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren hier in der Gemeinde und wisst ihr, was mich am traurigsten macht? Die Zahl der Taufen. Ich möchte nicht, dass sich hier Menschen taufen lassen, die nicht gläubig sind. Aber ich will, dass Menschen sich taufen lassen, die von dieser Realität überzeugt sind, dass sie gestorben sind mit Jesus und auferstanden sind zu einem neuen Leben. Und wenn du das noch nicht bist, dann möchte ich, dass du daran glaubst. Und wenn du daran glaubst, dann möchte ich, dass du dich taufen lässt. Die Bibel sagt das so. Und wir haben bisher, glaube ich, 3 Taufen gehabt in 3 Jahren. So wenig. Und wenn du hier heute Morgen sitzt und du weißt, ich glaube, und ich bin nicht getauft, dann sage ich dir, lass dich taufen. Komm und stell doch etwas dar von dieser Realität, die in dir stattgefunden hat. Du bist gestorben und du darfst mit ihm neu aufstehen in der Taufe. Das würde ich jedem wünschen. Die Erlösung, die hier Paulus beschreibt, die ist auf jeden Fall das, woran wir uns festhalten können. Jesus lebt und wir glauben an ihn und er ist auferstanden und er ist jetzt real. Und dadurch, dass wir glauben, leben wir auch und haben eine volle Erlösung. Aber Paulus geht dann weiter und in Vers 13 möchte er noch weiter dieses Thema ausführen vom Evangelium und er sagt dann, spricht dann von der vollen Vergebung. Das ist ein anderer Aspekt der Erlösung, aber einer der wichtigsten und schönsten. Die volle Vergebung. In welchen Worten beschreibt Paulus es hier in Vers 13? Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches hat er mit lebendig gemacht, indem er die Vergehungen uns alle vergeben hat. Moment mal. Hier kommen wir in einen Punkt, an dem wir innehalten müssen. Weil wenn wir das nicht verstehen, wer wir waren und in welch einem Zustand wir uns befanden und aus dem Gott uns gerettet hat, werden wir die Erlösung nicht verstehen und einschätzen können, die Gott uns geschenkt hat. Paulus gebraucht hier einen Begriff und auch euch, die ihr tot wart. Also er beschreibt den Zustand, bevor wir zum Leben erweckt wurden. Und wie beschreibt er ihn? Ihr wart tot. Wofür ist Todsein ein Bild? Todsein ist ein Bild für die absolute Unfähigkeit. Ein Toter, der im Sarg liegt oder der sogar schon unter der Erde liegt, was kann der? Gar nichts. Er ist absolut hilflos. Und das ist das, was Paulus hier beschreibt. Ihr wart tot in den Vergehungen. Ihr wart absolut rebellisch gegenüber Gott. Ihr habt gelebt, so wie ihr wolltet. Ihr habt getan, was ihr wolltet. Und dadurch habt ihr zum Ausdruck gebracht eine geistliche Realität. Nämlich absolute geistliche Leere. Und kein Leben, keine Reaktion, kein Puls, kein Herzschlag, der sich in uns befand und der irgendwie auf das regieren konnte, was Gott von uns wollte. Es ist, Paulus spricht darüber auch in Epheser 2 und sagt, genauso, ihr wart tot in den Vergehungen und Sünden. Es ist ein Bild, das uns nicht gefällt als Menschen, dass wir absolut unfähig sind, nichts machen können, aber wir wollen doch auch unseren Teil beitragen. Paulus sagt, du konntest nicht. Du konntest nicht. Und deswegen lass mich mal hier ein Bild bringen von George Whitefield. Der hat gepredigt und der wollte den Leuten damals vor 300 Jahren erklären, was unter diesem geistlichen Zustand zu verstehen ist. Und er gebrauchte dann das Bild von einem toten Mann in der Bibel, nämlich dem Lazarus. Und er gebrauchte dieses Bild, um den Zuhörern deutlich zu machen, was für eine Wirklichkeit dahinter steckte. Und ich möchte jetzt mal bringen, was Whitefield gebracht hat. Und er sagt dann dort zu den Menschen, kommt ihr toten, gottlosen, unbekehrten Sündern, kommt und seht den Ort, wo sie den Körper von Lazarus hingelegt haben. Schaut hin und seht genau, wie er dort liegt, an den Händen und Füßen mit Grabtüchern gebunden, eingeschlossen und stinkend in einer dunklen Grube und mit einem großen Stein vor seinem Grab. Schaut nochmal hin und nochmal, nähert ihm euch, habt keine Angst, riecht ihn, riecht er, wie er stinkt. Halte inne, mach eine Pause und während du Lazarus Körper anstarrst, erlaube mir, dir in aller Klarheit und noch größerer Liebe zu sagen, dass dieser tote, festgebundene, begrabende, stinkende Kadaver nichts als ein schwaches Abbild deiner armen Seele in seiner natürlichen Form ist. Denn ob du es glaubst oder nicht, dein Geist, welchen du mit dir trägst, begraben in Fleisch und Blut, ist wahrhaft so tot für Gott und so wahrhaftig tot durch Vergehen und Sünden, wie der Körper von Lazarus im Grab war. So wie er mit Händen und Füßen in Grabtüchern gebunden war, so sind deine Hände und Füße mit Verdorbenheit gebunden. Und so wie der Stein auf das Grab gelegt wurde, befindet sich ein Stein des Unglaubens auf deinem törichten Herzen. Vielleicht warst du in diesem Zustand, hast nicht nur 4 Tage, sondern viele Jahre in Gottes Nase gestunken. Und was jetzt noch mehr berührt, ist, dass du genauso unfähig bist, dich aus diesem Zustand, aus diesem abscheulichen, tödlichen Zustand zu erheben zu einem Leben in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit, wie Lazarus unfähig war, aus der Grube zu treten, in der er so lange gelegen hat. Vielleicht magst du es mit der Kraft deines eigenen, prahlenden, feinen Willens versuchen und mit der Kraft und Energie moralischer Überzeugung und logischer Schlussfolgerung. Aber alle deine Bemühungen, mit wie viel Kraft du sie auch ausführen magst, werden sich als ganz und gar furchtlos und erfolglos erweisen, bis derselbe Jesus, der sagte, nehmt den Stein weg, und der rief, Lazarus, komm heraus, auch dich zum Leben erweckt. Und hier sitzen heute Morgen Menschen, die sind so tot und unfähig wie Lazarus. Und du hörst heute Morgen den Ruf, Lazarus, komm heraus. Und Jesus ruft heute Morgen zu dir, komm heraus aus deinem toten Zustand. Und das Einzige, was du tun musst, ist komm. Aber Gott ist jetzt in dir am Werk. Und Gott war bei denen, die glauben, irgendwann am Werk und hat gesehen, komm heraus und lebe. Und ohne dieses Reden Gottes und diese Lebendigmachung werden wir verloren gewesen. Und wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir nicht, wie kostbar es ist, gerettet zu sein. Hier ist es Paulus, der sagt, auch euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er lebendig gemacht. Gott ist es, der heute Morgen hier Menschen neues Leben schenken will. Und er hat es bei dir und bei mir auch schon gemacht. Und dann geht Paulus weiter und sagt, was steckt dahinter, hinter dieser Vergebung, hinter dem, dass er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und dann in Vers 14, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in den Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn an ein Kreuz nagelte. Das ist hier der Punkt. Und das ist hier das Problem. Das ist hier die Trennung zwischen uns und Gott. Die lange, ewige Liste von Schuld, die wir mit uns tragen. Eine Schuld, die wir niemals hätten selber tragen können. Das ist das Bezeichnende an der Schuld, die wir vor Gott haben. Es ist anders als die kleine Schuld, die wir gegenüber den Menschen haben oder gegenüber einem Freund, der mir letztens 100 Euro geliehen hat für eine Autoreparatur. Hier geht es um eine Schuld, die wir niemals hätten bezahlen können. Und Paulus sagt hier, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Ja? Der Schuldschein war auf deinen Namen ausgestellt und auf dieser langen Liste stand alle Vergehungen, die du jemals begangen hast und die dich schuldig gesprochen haben. Und darunter stand dein Name. Du hast die Forderungen, die Gott an dich stellt, nicht erfüllt. Und so ist dieser Schuldschein gegen dich ausgestellt. Und du kannst ihn nicht bezahlen. Und die Folge, dass du in dieser Schuld vor Gott stehst, sind nicht, dass du einen Schufa-Eintrag bekommst. Und sind auch nicht, dass du eine Pfändung von deinem Besitz bekommst oder dass du ins Gefängnis geworfen wirst, sondern die Folge dieser Schuld ist, dass du ewig verloren bist und dass der Tod dir gilt. Was ist hier die Lösung? Gott tilgt deinen Schuldschein. Ja, hier lesen wir, er hat ihn gelöscht. Damals schrieb man den Schuldschein auf eine Pergamentrolle und die Tinte, die sank nicht tief und man konnte sie einfach wieder wegwischen. Heute können wir es vorstellen an der Tafel für die Schüler, da ist was angeschrieben und dann kommt der Schwamm und alles ist weg. Oder in der Computersprache, man macht einmal, wie nennt man das, Command All, ja, alles markieren und dann löschen und es ist alles weg. Stell dir das mal vor, alle deine Schuld mit einem Moment auf den anderen gelöscht. Weg. Und wie hat Gott das getan? Er hat ihn gelöscht und hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft. Und wie hat er es getan? Indem er ihn ans Kreuz nagelte. Diesen Schuldschein hat er nicht an ein Kreuz genagelt und gesagt, so, da, fertig, da hängt er. Nein, jemand hat bezahlt für deine Schuld. Gott hat nicht einfach den Zettel zusammengeknüllt und sagt, ach komm, vergessen wir es, alles gut. Nein, es musste jemand bezahlen und Jesus hat bezahlt für deine Schuld. Und er wurde an ein Kreuz genagelt. Er ist sozusagen der Schuldschein für dich geworden. 2. Korinther 5, 21 spricht davon, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus wurde dein Schuldschein und die ganze lange Liste deiner Schuld hat er getragen, als er an einem Kreuz für dich gestorben ist. Und der Punkt ist hier, dass du daran glaubst. Und es ist nichts anderes als das, wenn wir in unserem geistlichen Leben reifen wollen und vorankommen wollen und verstehen wollen, welchen Reichtum wir in Jesus haben, müssen wir immer nur dahin zurück, was wir alles in Jesus haben, dass uns vergeben ist, dass wir angenommen sind, bedingungslos geliebt. Wir haben alles, was wir brauchen, um zu leben. Und deswegen lasst uns das im Blick behalten. Wir haben keine andere Hoffnung als die. Und mehr brauchen wir nicht. Und dann spricht Paulus zuletzt vom vollen Triumph, den wir haben in Jesus. Es ist das, was er dann hier sagt in Vers 15. Und er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also die größte Waffe, die Satan jemals hatte, war die, dass er die Menschheit geknechtet hat mit unvergebener Schuld. Und Jesus kam und hat Satan diese Waffe weggerissen und hat gesagt, ich bezahle und ich nehme dir deine Macht weg und ich stelle dich öffentlich bloß. Und was hier in diesem Bild dann gemeint ist, er hat einen Triumph über ihn gehalten. Er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt. Damals haben römische Imperatoren, die irgendwo Feldzüge gewonnen haben, die haben dann die Feinde und die Herrscher, die sie besiegt haben, mitten nach Rom gebracht. Und dann hat man sie öffentlich in einer Prozession zur Schau gestellt und hat den Sieg gefeiert. Und diesen Sieg hat Jesus errungen in deinem und meinem Leben. Und du brauchst dich nicht mehr fürchten und du brauchst dich nicht mehr unterordnen unter irgendwelche Mächte und Gedanken und sinnlosen Versprechungen. Jesus hat den Triumph vollständig errungen und er hat dir die Möglichkeit gegeben, ein siegreiches und erfülltes Leben zu leben. Und so lade ich dich ein, dass du heute Morgen dich neu entscheidest und neu sagst, Jesus, vielleicht sind Dinge in mein Leben gekommen und vielleicht bist du gar nicht mehr der, der du eigentlich sein willst für mich. Aber ich lade dich ein, komm doch und sei du neu derjenige, der alles ist, was ich brauche. Liebe Gemeinde, ich kämpfe wirklich einen Kampf darum, dass wir das verstehen und dass wir uns nicht einlullen lassen. Und ich kämpfe einen Kampf um mich und ich habe gestern Abend, als ich spazieren ging, so darum gerungen, dass wir das verstehen. Und ohne dein richtiges Verständnis können wir nicht weiterleben. Und so, Paulus kämpft darum, dass wir fest gegründet sind. Er kämpft darum, dass wir die volle Fülle in Jesus erkennen und begreifen, wir brauchen nichts anderes. Und heute Morgen ist es vielleicht für dich dran, zum ersten Mal zu erkennen, dass Gott dich aus deiner Verlorenheit retten will und dass er deinen Schuldbrief löschen will. Das Einzige, was du tun musst, ist glauben an die Kraft Gottes, mit der er Jesus auferweckt hat und mit der er auch heute Morgen dich auferwecken will. Lass mich noch beten. Jesus, es tut mir so leid, wenn ich in meinem Leben oft dahin komme, zu vergessen, dass in dir alles zu finden ist, was wir brauchen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in dir und in dir sind wir zur Fülle gebracht. Und trotzdem stehen wir immer wieder in der Gefahr, uns einlullen zu lassen, leeren Versprechungen zu glauben und zu meinen, wir könnten unserem Glauben irgendetwas hinzufügen und meinten, dann wären wir glücklich. Aber ich bete, befreie uns von den Zusätzen, die wir hinzufügen und hilf, dass wir verstehen, dass wir in dir alles haben. Und du weißt um die Menschen, die heute Morgen hier sitzen und deren Schuld nicht vergeben ist und die einen Schuldschein mit sich tragen, mit dem sie vor dir nicht bestehen können. Aber Jesus, du möchtest heute Morgen die Schuld auslöschen. Du hast sie schon getragen am Kreuz. Und so bete ich, Jesus, rufe du heute Morgen Menschen heraus aus ihrer Verlorenheit und sprich du neues Leben. Rufe du neues Leben hervor. Ich danke dir, dass du das in uns getan hast. Ohne dich wären wir verloren. Du hast dich uns zugewandt. Hilf, dass wir das mehr begreifen. Amen. Amen.